toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ich werde heute ein Kapitel vorstellen aus dem Buch Respektverweigerung, Untertitel Warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht. Das ist ein Essayband, das sind theoretische Texte. Ich bin allerdings, darüber haben wir vorhin gesprochen, eigentlich von meiner Herkunft her oder von der Hauptbeschäftigung her jetzt nicht Essayist oder ein Verfasser politischer Texte, sondern Literat. Also ich komme sozusagen von der Literatur her und diese drei Bücher, die Nancy erwähnt hat, sind literarische Bücher, die natürlich gesellschaftspolitische Themen berühren, aber sie sind eben literarische Texte. Allerdings ist in seltsamer Weise meine politischen Texte, die haben viel, viel mehr Aufmerksamkeit erregt wie die literarischen. Ist ein zweischneidiges Vergnügen für einen Autor, in dieser Weise sozusagen von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, aber es ist halt nun mal so. Okay. Der Titel dieses Kapitels aus dem erwähnten Buch heißt eben, warum wir über den Islam nicht reden können. Kennt hier jemand im Raum einen Perser? Wenn ja, haben Sie schon einmal den Fehler begangen, ihn als Araber zu bezeichnen? Diesen Fehler würden Sie kein zweites Mal machen. Zu verstörend wären die Reaktionen Ihres persischen Bekannten. Sollte er ein Freund sein, könnte es passieren, dass er Ihnen die Freundschaft kündigt. Zu sagen, Perser mögen keine Araber, wäre stark untertrieben. Würden Sie das Opfer Ihrer Verwechslung nach den Ursachen seines Ressentiments fragen, würde er Sie darüber aufklären, dass der wiederum in Anführungszeichen kulturell hochstehende Iran im 7. Jahrhundert von den in Anführungszeichen primitiven Arabern erobert wurde. Würden Sie das Thema an dieser Stelle nicht wechseln, würden Sie erfahren, dass der Iran auch von Alexander dem Großen und den Mongolen erobert worden ist. Dass die mongolische Eroberung im 13. Jahrhundert stattfand, also jüngeren Datums ist als die arabische Eroberung. Dass die Mongolen bei ihren Eroberungszügen ungleich grausamer vorgingen als die Araber. Dass es im Iran aber weder ein Ressentiment gegen Mongolen noch gegen Griechen gibt. Oder gegen Mazedonier, wie auch immer. An dieser Stelle müssten Sie sich die Frage stellen, warum gerade die Araber, warum sind gerade die Araber sozusagen Objekte dieses Ressentiments? Die Antwort auf diese Frage wird die Tatsache berücksichtigen müssen, dass die Araber im Unterschied zu den Griechen und den Mongolen, den Iranern, den Islam gebracht haben. Und man muss kein Psychoanalytiker sein, um daraus zu schließen, dass die Iraner den Islam meinen, wenn sie die Araber bashen. Bewusst oder häufig unbewusst scheint die Chiffre Araber für den Islam zu stehen. Hier tarnt sich offenbar die Abneigung gegen die eigene Religion als rassistisches Ressentiment. Ein sehr sonderbares Phänomen. Aber dieser Zusammenhang wird dann durchsichtig, wenn Sie zum Beispiel mit Iranern sprechen, und das ist mir schon oft, ich komme selber aus dem Iran, und mir ist das oft schon passiert, dass Menschen die islamische Revolution des Jahres 1979 als die zweite arabische Invasion bezeichnen, was völlig abstrus ist. Natürlich ist überhaupt keine Invasion stattgefunden, weil alle Beteiligten, alle Teilnehmer an dieser Revolution, die Führer dieser Revolution waren natürlich Iraner. Und es ist bezeichnend, dass da von einer arabischen Invasion gesprochen wird. In Europa gibt es zu diesem seltsamen Phänomen ein interessantes Pendant, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Rechte und rechtsextreme Parteien, die mittlerweile, nicht erst seit dieser Wahl, bis tief in die politische Mitte hinein die Diskurshoheit erobert haben, reden über den Islam und meinen, wie zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland die Türken oder wie in Frankreich die Araber. Auch hier handelt es sich, wie im Fall des iranischen Anti-Arabismus, in der Regel nicht um einen bewussten Etikettenschwindel. Der, nennen wir es jetzt Anti-Islamismus oder Islamfeindschaft oder die Islamablehnung der europäischen Rechten, Klammer auf, und Konservativen und Teilen der Sozialdemokratie, Punkt, Klammer zu, ist authentisch sozusagen. Als es zum Beispiel anlässlich der Erstürmung der sogenannten Gaza-Flotte durch israelisches Militär im Mai 2010 in Wien zu anti-israelischen Demonstrationen kam, an denen vorwiegend Moslems teilnahmen und bei denen auch unter anderem auch antisemitisch gehetzt wurde, damals ging die Parole Hitler erwache durch die Medien, war es ausgerechnet die traditionell antisemitische FPÖ, also die Freiheitlichen, die sich darüber am lautesten beschwerte. Also auch wieder ein sehr seltsames Phänomen dieser, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Pseudo-Anti-Antisemitismus der Rechten, zum Beispiel der Strache FPÖ oder auch von Marine Le Pen, ist ähnlich wie der, Klammer auf, Pseudo, Fragezeichen, Klammer zu, Feminismus der Rechten. Also wenn zum Beispiel gab es in Wien vor einigen Jahren die Plakate freie Frauen statt Kopftuchzwang von der FPÖ. Ja, also dass dann die FPÖ auf einmal sich als feministisch geriert, auch bei der Frau Le Pen hat es ähnliche Aussagen gegeben. Das ist ein sehr spannendes Phänomen, worüber wir vielleicht im Anschluss diskutieren sollten. Also anscheinend verleitet diese Begegnung mit dem Islam die Rechten dazu, scheinbar emanzipatorische und traditionell linke Positionen zu besetzen. Und verleitet andererseits Linke und Liberale dazu, scheinbar oder tatsächlich, anti-emanzipatorische und rechte Positionen einzunehmen. Darüber sollten wir dann im Anschluss vielleicht diskutieren. Bis hierher scheinen die Debattenlage sowie mögliche Lösungsansätze klar auf der Hand zu liegen. Man müsste den Rassisten einfach die Anti-Islam-Maske vom Gesicht reißen und das rassistische Ressentiment in all seiner Erbärmlichkeit bloßstellen. In der Realität der politischen Debatte erscheint die Sache aber nicht so einfach. Was sich paradoxerweise am besten an den Reaktionen der Gegner, der deklarierten Gegner rassistischer Hetze ablesen lässt. Zum Beispiel in dem im November 2010 publizierten Aufruf, das sind alles Beispiele, die ein paar Jahre herliegen, aber man könnte zahllose Beispiele bis natürlich aktuelle auch hinzufügen. Also im November 2010 gab es den Aufruf deutscher und österreichischer Intellektueller, Schluss mit der Integrationsdebatte, an sich aus meiner Sicht ein sehr unterstützenswerter Aufruf, weil ich den Begriff Integration an sich sehr problematisch finde. Aber dort hieß es, Islamfeindlichkeit bietet einen wesentlichen Anknüpfungspunkt, steht es dort. Anknüpfungspunkt für mediale Auseinandersetzungen. Denn Islamfeindlichkeit wird nicht als Rassismus anerkannt, heißt es in diesem Aufruf. Ende des Zitats. Für die Verfasser des Aufrufs Schluss mit der Integrationsdebatte ist Islamfeindlichkeit also Rassismus. Statt die Vertauschung der beiden Diskurse, also des Anti-Islam-Diskurses, mit dem Diskurs der Rassisten zu kritisieren und den Anti-Islam-Diskurs als das zu entlarven, was er ist, nämlich ein Ersatzdiskurs für Rassismus, werden im Gegenteil Anti-Islam-Diskurs und Rassismus miteinander identifiziert und der Diskurs der Rassisten damit einzunehmen. Wer Islamfeindlichkeit oder Islamophobie mit Rassismus gleichsetzt, erklärt die Zugehörigkeit zum Islam ist ein sehr wesentlicher Punkt. also wer Islamophobie zum Beispiel mit Rassismus gleichsetzt, erklärt die Zugehörigkeit zum Islam zu einem unabänderlichen, quasi genetischen, in Anführungszeichen rassischen Merkmal. Ja, also Rasse ist natürlich ein imaginäres, ein Konstrukt, ein Hirngespinst, aber in dieser Logik wird dann sozusagen implizit der Islam zu einer genetischen Eigenschaft von Menschen, die aus arabischen Ländern, aus Nordafrika, der Türkei und so weiter stammen. Denn nur dann kann sozusagen Islamophobie rassistisch sein, wenn ich im Vorfeld, ohne es vielleicht selber zu bemerken, hier diese Verknüpfung hergestellt habe. Also den Islam als quasi genetisches Faktum auffasse. Die Gleichung Islamfeindlichkeit ist gleich Rassismus geht offenbar vom Konzept des kulturellen Rassismus oder des Kulturrassismus. Von der an sich richtigen These, dass heute, da der Begriff Rasse diskreditiert ist, also nicht einmal Rassisten nennen sich heute Rassisten. Also Le Pen, der Vater hat zum Beispiel schon vor Jahren gesagt, ich bin nicht Rassist, sondern Patriot. Also Rassismus ist wirklich als Begriff diskreditiert. Ja? Also die These geht so, dass heute, da der Begriff Rasse diskreditiert ist, fremdenfeindliche Ressentiments in Begriffen der Kultur oder eben auch der Religion transportiert und politisch salonfähig gemacht werden. Begriffe wie, kennen wir alle, Leitkultur, christliches Abendland oder auch Kampf der Kulturen und so weiter. Statt aber, das ist alles richtig, ja, statt aber gegen die unausgesprochenen Grundannahmen eines solchen Ersatzrassismus oder Neorassismus anzuschreiben, statt mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass weder Religionen noch Kulturen unauflöslich mit einer bestimmten Gesellschaft oder damit bestimmten Individuen verbunden sind, dass Menschen ihre Religion natürlich auch ändern können, dass Religionen, wie im Laufe der Geschichte immer wieder der Fall, schlicht aussterben können, vor allem, dass Individuen nicht auf ihre Kultur, also beides in Anführungszeichen, oder ihre Religion, ihre vermeintliche oder tatsächliche Religion, reduzierbar sind. Stattdessen bleiben die linken und liberalen Kritiker der Rassisten, also nicht alle, aber sehr viele von diesen linken und liberalen Kritikerinnen und Kritiker der Rassisten, indem sie die rassistische Verknüpfung von Kultur und Religion einerseits und bestimmten Gesellschaften, also wie die türkische, iranische, arabische, wie auch immer Gesellschaft oder bestimmten Individuen übernehmen, also diese Verknüpfung von Kultur oder Religion einerseits und bestimmten Individuen aus, sagen wir, dem arabischen Raum andererseits, übernehmen sie unhinterfragt die Vorgaben der Rassisten. Sie bleiben bei den Vorgaben der Rassisten, im Koordinatensystem der Rassisten. Zugleich spricht der linke oder liberale Diskurs, eben weil er die Identitätsvorgaben der Rechten, Türke ist gleich Moslem, akzeptiert Kulturen und Religionen hier den Islam gleichsam heilig und entzieht sie damit jeder substanziellen Debatte. Augenfällig wird diese unausgesprochene Heiligsprechung des Islams etwa am Argwohn, der den organisierten sogenannten Ex-Moslems entgegensteht. Die linken liberalen Medien des deutschen Sprachraums werden Ex-Moslems häufig als schrille Hysterikerinnen dargestellt, deren persönliche Betroffenheit ihnen ein angemessenes Reden über den Islam verunmöglicht. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch sagen, dass diese volle Identifizierung, wie ich das in Anlehnung an Isolde Karim nenne, von bestimmten Individuen aus dem Nahen Osten zum Beispiel mit dem Islam, dass das ein neues Phänomen ist. Wenn Sie, also ich habe mit linken, älteren linken Freunden zum Beispiel gesprochen, die in den 50er und frühen 60er Jahren mit der Unabhängigkeitsbewegung in Algerien zum Beispiel, also die gegen die Franzosen Krieg geführt haben, die haben sich solidarisiert mit dieser Unabhängigkeitsbewegung und die haben mir erzählt, dass das sowas von kein Thema war damals, dass die Algerier in ihrer Mehrheit Moslems waren und immer noch sind. Ja? Also diese Verknüpfung, die heute sofort da ist, das sind Moslems, was sie auch sind, wenn man sie fragen würde, die meisten. Worüber man auch streiten könnte, da gibt es sehr spannende empirische Untersuchungen über Migranten in Deutschland, die das ein bisschen relativieren, aber das ist, können wir vielleicht eine Diskussion drauf suchen. Aber diese Identifizierung von Iraner, Algerier, Türken, die sind sozusagen Moslems und sonst gar nicht, das ist ein neues Phänomen. Wenn Sie in die 90er Jahre zurückgehen, um ein bisschen ein sozusagen einen jüngeren Aspekt der Geschichte anzuschauen, da sagten sozusagen die Fremdenfeinde und Rassisten in Deutschland und Österreich, die Türken machen uns Probleme, also sinngemäß, weil sie Türken sind. Ja. Seit dem Erstarken des sogenannten politischen Islam und seit 9/11 vor allem, sagen dieselben Rassisten, die Türken machen uns Probleme, weil sie Moslems sind. Ja, also diese volle Identifizierung von Menschen, wie ich es gerade geschildert habe, nicht in diesem Fall einer Religion, ist ein Konstrukt, dann will ich damit sagen. Und wir nehmen das aber als Naturtatsache. Und das ist ganz präzise die, sozusagen das, was Marx einen Fetisch nennt. Also Fetisch heißt, dass wir, er benutzt diesen Begriff Fetisch im Zusammenhang mit der Ware, dass wir sozusagen einem, mit dem Aspekt der Ware, dass das Waren zum Beispiel einen Preis haben, einen Wert haben. Und wir haben dann unreflektierterweise den Eindruck, dass das sozusagen eine Natureigenschaft dieser Ware ist. Und so ist es auch mit dem Islam, nicht? Dass wir unhinterfragt auf einmal das Gefühl haben, diese ganzen Menschen sind, sozusagen bestehen nur aus Islam und aus sonst nichts anderem. Also so als, oder diese Gesellschaften, wenn wir über die, diese Gesellschaften wie die iranische, ägyptische, was weiß ich, algerische sprechen und zum Beispiel darüber reflektieren, ja, wie könnte es denn möglich sein, dass es in diesen Gesellschaften mehr Frauenrechte gibt, mehr Demokratie gibt, dann ist sofort, heute, früher nicht, der Gedanke, da muss der Islam irgendwie sich verändern. Der Islam muss reformiert werden. Der Islam muss feministischer werden. Ja? Als ob es in diesen Gesellschaften sonst gar nichts gibt. Ja? Was auch dann falsch wäre, wenn 100% der Menschen in diesen Ländern subjektiv zu 100% mit dem Islam identifiziert wären, was sie natürlich nicht sind. Auch dann wäre das falsch, weil die subjektive Identifizierung natürlich nicht die gesellschaftliche Realität abbildet. Ja? Okay. Zurück zum Text. Während man also im Iran über den Islam redet, indem man nicht über den Islam redet, sondern über die Araber, man in Österreich nur scheinbar über den Islam redet und die Türken meint, oder aber jedes substanzielle Reden über den Islam verunmöglicht, ja, indem man unbewusst oder bewusst sagt, das Sand stellt, werden Iraner, Araber oder Türken, die sich in Europa kritisch über den Islam äußern oder sich von ihm abwenden, als Menschen wahrgenommen, die nicht angemessen über den Islam reden können und es daher am besten bleiben lassen, unterlassen dürfen. Wer den Islam sakrosankt stellt und dem Missverständnis erliegt, er handelt dabei antirassistisch, gleicht einem Lehrer, dem man berichtet, in seiner Schule würde ein, sagen wir, türkischer Schüler aus rassistischen Motiven gemobbt. Unter anderem würde stellvertretend für jenen türkischen Schüler eine Voodoo-Puppe mit Nadeln durchführen. Und wer daraufhin seine Schüler ermahnt, sie mögen bitte nett zu der Voodoo-Puppe sein, Feindschaft für die Voodoo-Puppen sein. Das ist solch Denken in Kurzschlüssen verstellt den Blick auf das Wesentliche. Der in Anführungszeichen linksliberale Diskurs über kulturellen Rassismus bezeichnet das Reden des Kulturrassisten über Religion und Kultur als pseudobiologisch oder biologisch. Biologisch meint hier, dass kulturelle und religiöse Phänomene als unabänderlich, verdinglich und in fixer Verknüpfung mit bestimmten Gesellschaften oder Individuen präsentiert werden. So weit, so richtig. Die Vorstellung, biologische Merkmale stünden für das Fixe und Unveränderliche, entbehrt allerdings in Zeiten der Bio- und Geotechnik nicht der Ironie. Weit davon entfernt, das Unabänderliche zu repräsentieren, ist Biologie heute genau jener Schauplatz, an dem uns die grenzenlose Manipulierbarkeit der Grundlagen unserer Existenz vor Augen geführt wird. Kann es sein, dass der Wunsch, eigene und fremde Kulturen oder auch Religionen als etwas Unveränderliches und Unantastbares anzusehen, auch mit Verunsicherungen dieser Art zu tun hat? Weil wir das Gefühl haben, wo immer wir hintreten, den Boden unter den Füßen zu verlieren, brauchen wir etwas, das wir und woran wir uns festhalten können. Und dieses Etwas nennt sich heute wieder Kultur oder auch Religion, oder Leitkultur, christliches Abendland und so weiter. Begriffe, die trotz oder wegen ihrer Substanzlosigkeit seit Jahren nicht nur die politische Debatte, sondern auch das Denken der politischen Akteure beherrschen. Ersatz. Begriffe eines politischen Ersatzdiskurses. Sie kennen vielleicht diese berühmte Stelle im Kommunistischen Manifest, alles Ständische, alles Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung mit nüchternen Augen anzusehen. Heißt es noch sehr optimistisch bei Marx. Er hatte im Blick sozusagen den damaligen industriellen Kapitalismus und die damalige oder eine der Phasen der Globalisierung. Globalisierung findet ja nicht erst im 21. Jahrhundert statt. Und hat daraus aber aus diesem Verdampfen alles Ständischen und Stehenden eigentlich eine optimistische Konsequenz gezogen und meinte, dass die Menschen durch diese Wucht der Veränderungen auf einmal aufgeklärt werden, es ihnen die Augen aufgehen. Und heute, wo sozusagen viel, viel grundlegendere Dinge eben im Bereich der Biotechnologie zum Beispiel passieren, scheint es umgekehrt zu sein, dass wir dann immer mehr unsere Augen verschließen und psychoanalytisch gesprochen eher regredieren in einen unmündigen Bewusstseinszustand. Zurück zum Text. In ihrer Wirkmächtigkeit, ihrer Unbestimmtheit und ihrer Abwehrfunktion gegen Verunsicherungen aller Art spielen Leitkultur und Co. in der öffentlichen Sphäre eine ähnlich unheilvolle Rolle wie das Gebot des positiven Denkens in der privaten Ideologie postmoderner Erfolgsmenschen. Zitat: Bei den Nazis, da war es noch die Rasse, an die nun schon der Dümmste nicht mehr glaubt. Ich würde denken, dass in der nächsten Stufe der regressiven Ideologie es das Positive sein wird, an das die Menschen glauben sollen, etwa in dem Sinn, wie man in Heiratsannoncen die Formulierung positive Lebenseinstellung als etwas ganz besonders Empfohlenes empfindet, Ende des Zitats. Das schreibt oder besser sagt Adorno in seiner Vorlesung zur negativen Dialektik, ich glaube 1964 hat er das gesagt. Für Kulturrassisten, und solche finden sich mittlerweile auch in den Reihen der Grünen, von den Konservativen und Sozialdemokraten ganz zu schweigen, funktionieren Begriffe wie unsere Kultur oder unsere Leitkultur immer nur als Gegenbegriffe, vor allem eben gegen den Islam. Ein Begriff, der seinerseits inhaltsleerer und unbestimmter nicht sein könnte. Über die üblichen medialen Schlagworte hinaus wissen wir über den Islam in der Regel noch weniger zu sagen als über unsere, in Anführungszeichen, Kultur. Mehr noch, wir dürfen über ihn nichts sagen oder nichts Relevantes sagen und dieses unausgesprochene und dennoch sehr wirkmächtige Tabu hat noch andere Gründe als die unglückselige Gleichsetzung der Ablehnung des Islams mit Rassismus. Um diese Gründe zu verstehen, müssen wir uns wieder einmal der Gretchenfrage stellen, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Zwischen 1970 und 2008 hat sich die Zahl der Konfessionslosen in Deutschland verzehnfacht. Von 3,9% 1970 auf über 34% im Jahre 2008, Tendenz steigend. In den sogenannten neuen Bundesländern, also in Ostdeutschland, bezeichnen sich bis zu 80% der Bevölkerung als konfessions- oder religionslos. In eben diesem tendenziell konfessionslosen Deutschland erschien im Oktober 2007 das religionskritische Kinderbuch »Wo bitte geht's zu Gott?« fragte das kleine Ferkel von Michael Salomon. Darin wird die Geschichte eines Igels und eines Ferkels erzählt, die sich angeregt durch ein Plakat mit der Aufschrift »Wer Gott nicht kennt, dem fehlt etwas« auf die Suche nach Gott begeben, ein Kinderbuch, ein Märchenbuch. Sie treffen auf einen Rabbi, der ihnen erzählt, Gott hätte den Menschen die Sintflut geschickt, weil sie an eingebildete und falsche Götter geglaubt hätten. Sie fragen ihn, ob er sich sicher sei, dass nicht auch jener Gott, an den er, der Rabbi, glaube, eine Einbildung sei, woraufhin er sie aus seinem Gotteshaus nimmt. Danach treffen sie einen Mufti, also einen muslimischen Geistlichen, der ihnen mit der Hölle droht, weil sich das Ferkel weigert, sich fünfmal am Tag zu waschen. Und schließlich einen christlichen Bischof, vor dem sie flüchten, nachdem er erklärt, dass es sich bei den, in Anführungszeichen, Keksen, die das Ferkel in der Kirche gefunden hat und in den Mund gesteckt hatte, um den Leib Christi handelt. Am Ende ändern der Igel und das Ferkel die Aufschrift auf dem Plakat. Zitat, wer Gott kennt, dem fehlt etwas, nämlich da oben. Ende des Zitats. Ich sage an dieser Stelle immer, das ist mir, und das betone ich, nicht darum geht, um den Inhalt des Ferkelbuchs geht, also ich hätte das als Literat anders geschrieben, aber wurscht. Mir geht's also vor allem nicht nur vom Formalen her, sondern weil auch diese Religionskritik, die dort von Michael Schmidt-Salomon, so heißt er, vertreten wird, sozusagen eine positivistische Religionskritik ist. Meine Religionskritik ist eine marxistisch-psychoanalytische. Aber darum geht's nicht. Es geht mir um die Reaktionen auf dieses Buch. Und die möchte ich Ihnen gerne schildern. Das Ferkelbuch war Gegenstand heftiger Kontroversen. Wenige Wochen nach seinem Erscheinen beantragte die deutsche Familienministerin, die heute Verteidigungsministerin ist, es auf den Index jugendgefährdender Medien zu setzen. Die Süddeutsche Zeitung begrüßte das Indizierungsverfahren und bezeichnete das Ferkelbuch als fundamentalistisch. Die Zeit lehnte die Indizierung zwar ab, die ist eine liberale Zeitung, nannte aber Michael Schmidt-Salomon einen selbstgerechten und eindimensionalen Religionshasser. Ende des Zitats. Waren es beim Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte durchwegs nicht religiöse Intellektuelle, die den Islam vehement in Schutz nahmen, so sahen sich bei der Debatte über das sogenannte Ferkelbuch liberale Medien und Organe eines säkularen Staates, also der Bundesrepublik, veranlasst, die Religion als solche sozusagen in ungewohnt aggressiver Weise in Schutz zu nehmen. Die Ferkelbuch-Debatte und der Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte sind symptomatisch. Die zeigen, wie wir es zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Religion halten. In einem tendenziell religionslosen Deutschland oder vielleicht auch Europa wird Religion andererseits immer heiliger. Wer es nicht glaubt, und ich spreche auch und vor allem diejenigen an, die sich als nicht religiös, agnostisch oder atheistisch bezeichnen, wer es nicht glaubt, möge sich seine eigene Reaktion vor Augen führen, als er gerade vorhin oder wo sonst immer zum ersten Mal von der Existenz eines religionskritischen oder sagen wir ruhig religionsfeindlichen Kinderbuches erfahren. Offenbar stellt ein religionsfeindliches Kinderbuch heute auch für Agnostiker und Atheisten einen ungleich größeren Tabubruch dar als Kinderbücher, die sich zum Beispiel der sexuellen Aufklärung annehmen. Das ist sozusagen abgelutscht und Schnur von gestern. Im Gymnasium war ich als Nichtchrist vom Religionsunterricht befreit. Dennoch besuchte ich regelmäßig den katholischen Unterricht Don Camillos, eines rundlichen Pfarrers, der seinen Spitznamen seiner Schlagfertigkeit und seiner Streitlust verdankte. Vielleicht kennen Sie das Buch oder auch die Serie Don Camillo und Peppone. Bei Don Camillo hatte jede Unterrichtsstunde einen Titel, den er zu Stundenbeginn an die Tafel schrieb. Einmal trug die Stunde den Titel »Früher war das Sex tabu, heute die Religion«. Und Don Camillo leitete die Stunde mit den Worten ein, Zitat, Sie dürfen heute alles sein, heute, das ist in den 80er Jahren, Kommunist, Atheist, Anarchist, Sadist, Masochist, aber sagen Sie mal, ich bin fromm. Ende des Zitats. Also das geht gar nicht. Don Camillo hatte recht. Die Behauptung, dass Religion tabu sei, hat heute sogar noch mehr Berechtigung als damals in den 80er Jahren, als er sie formulierte. Heute ist Religion allerdings in einem ganz anderen Sinn tabu, als es Don Camillo im Sinn hat. Tabu stammt aus dem Sprachraum Polynesiens und bedeutet heilig in einem ganz spezifischen Sinn. Orte, Gegenstände oder Personen, die im Sinne des Tabus heilig sind, müssen streng gemieden werden. Von ihnen geht eine gefährliche Kraft aus, diese Verknüpfung des Heiligen mit dem Unantastbaren, weil gefährlichen, kennen wir auch aus der christlichen Tradition oder der Mythologie der Griechen. Als sich Zeus zum Beispiel der sterblichen Semele, also der Mutter von Dionysos, in seinem vollen Glanz zeigt, verbrennt sie. Und der Auferstandene hält dem Johannesevangelium zufolge Maria Magdalena mit dem Ausruf, berühr mich nicht, noli me tangere, davon ab, ihn zu umarmen. Zitat. Eines Tages, sagte der Rabbi, ärgerte sich Gott so sehr über die Menschen, dass er beschloss, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Alles Leben, fragte das Ferkel, erschrocken, alle Menschenbabys, alle Omas und alle Tiere, ja, alles Leben, antwortete der Rabbi, Ende des Zitats aus dem Pferdlich. Aufgrund dieser Stelle machte das deutsche Familienministerium dem Pferdlich-Buch den Vorwurf des Antisemitismus, da es die jüdische Religion als menschenverachtend und grausam darstellt. Für Ursula von der Leyen, die damalige deutsche Familienministerin, immerhin Ministerin im Dienste eines säkularen Staates, ist Religion, oder war damals, heute wird es auch nicht anders sein bei ihr, ist Religion offenbar tabu, heilig und zugleich unantastbar. Als steckten der Religion gefährliche Kräfte, die beim bloßen Benennen bestimmter ihrer Inhalte freigesetzt werden können. Konsequenterweise forderte sie die Indizierung eines Buches, nur weil es nacherzählt, was auch im Alten Testament über die Sintflut steht. Dort im Alten Testament allerdings drastischer. Zitat: Ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens auslöschen, von Menschen bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln im Himmel, heißt es in der Genesis zum Beispiel. Demselben Tabuverhalten begegnen wir beim Reden oder Nichtreden über den Islam. In Diskussionen über den Islam wird bekanntlich über alles Mögliche geredet, Migration, Terrorismus, Integration und so weiter, außer über den Islam. In den seltenen Fällen, wo jemand dieses Sprechverbot durchbricht und tatsächlich etwas über den Islam sagt, indem er zum Beispiel aus dem Koran zitiert, entsteht häufig eine seltsam peinliche Atmosphäre, als hätte jemand ein obszönes Geheimnis verraten. In weiterer Folge wird dem Tabubrecher mitgeteilt, dass es den Islam ja gar nicht gäbe, mit der niemals ausgesprochenen Konsequenz, dass man über dieses Nicht-Existente auch nicht sprechen kann. Zurück zum Pferdlich. Im März 2008 sprach die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das Ferkelbuch vom Vorwurf des Antisemitismus frei und lehnte dessen Indizierung ab, da es ihr, also dieser Bundesprüfstelle, ausschließlich in Fragen der Jugendgefährdung gehe, sei es des Weiteren irrelevant, ob das Buch das religiöse Empfinden der Gläubigen verletze oder nicht. Was in der gesamten Ferkelbuchdebatte ausgeklammert blieb, ist der eigentliche und verborgene Kern der Affäre, die religiösen Empfindungen der Ungläubigen. Ob sie ihr mit Toleranz, Respekt oder auch gleichgültig begegnen, heute scheinen sogenannte Ungläubige der Religion gegenüber eine entspannte Haltung einzunehmen. Religion wird als Teil der sogenannten kulturellen Tradition akzeptiert und das nicht religiöse Ostern oder Weihnachten feiern oder sich kirchlich trauen lassen, wird als selbstverständlich empfunden. Religion, so scheint es, wird heute von den Ungläubigen nicht als Feind angesehen, aber auch nicht wirklich ernst genommen. Der Schein trügt. In einer Diskussionsrunde, an der ich unlängst, ist schon ein paar Jahre her, also unlängst teilnahm und bei der auch das Thema Islam und Gewalt zur Sprache kam, meinte ein Teilnehmer, dass Moslems, die sich am Koran orientierten, niemals Kriege führen oder Gewalt anwenden könnten. Daraufhin erhob sich ein anderer Teilnehmer und zitierte mehrere Koranverse ohne jeden weiteren Kommentar. Unter anderem diesen, Zitat: Wahrlich, in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken, so haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab, heißt es in der Sure 8, Vers 12. Die Diskussionsrunde bestand durchwegs aus nicht-religiösen Personen. Die Diskussion war denn auch von der geschilderten, nonchalanten, lockeren Haltung der Religion hier dem Islam gegenüber geprägt. Als die Koranverse zitiert wurden, änderte sich die Atmosphäre jedoch mit einem Schlag. Die Gelassenheit wich einem Gefühl des Unbehagen, die sich dann in kritische bis feindselige Wortmeldungen gegen den Koranzitierer entlud, der schließlich als Rassist beschimpft wurde. Offenbar hatte der Koranzitierer im präzisen Sinn des Wortes ein Tabu verletzt. Nicht indem er den Islam in ein schlechtes Licht gerückt hätte, er hatte ja bloß aus dem Koran zitiert. Vielmehr hat er den Islam zu nahe, unzulässig nahe an uns herangerückt. Was da in offene Aggression umschlug, war jene Tabu-Angst, die Angehörige archaischer Gesellschaften befällt, oder zumindest ist es unsere Imagination von diesen Angehörigen, aber das ist jetzt egal. Also sagen wir, die Angehörige archaischer Gesellschaften befällt, wenn sie sich in der Nähe eines heiligen und zugleich gefährlichen Bezirks wähnen, also eines Tabu-Bezirks. Die entspannte Haltung postmoderner Ungläubiger der Religion gegenüber ist Fassade, behaupte ich. Dahinter steckt das genaue Gegenteil, nämlich Angst, und zwar Tabuangst. Aber kann man sich vor etwas fürchten, woran man nicht glaubt? Gott, sagt der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan, Gott ist nicht tot, sondern unbewusst. Um Missverständnisse zu vermeiden, für den Psychoanalytiker und Atheisten Lacan ist Gott nichtsdestotrotz tot. Gott ist unbewusst, muss man zusammen mit einer anderen Formel von Lacan lesen, nämlich die, wenn Gott tot ist, ist alles verboten. Seltsame Aussage. Gottes Tod hat keineswegs zur Folge, meint Lacan, dass nun, wie zum Beispiel Dostojewskis Raskolnikow sagt, alles erlaubt wäre. Und dort heißt es, was uns was logischer erscheint, nicht? Wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt, ist alles wurscht. Ne? Also Lacan sagt das Gegenteil. Im Gegenteil, der tote Gott lebt als Untoter in unserem Unbewussten und reguliert mit einer Fülle von Geh- und Verboten alle unsere Lebensbereiche, von der Politik über die Sexualität bis zur Ernährung. Und knechtet uns dabei weit effektiver, als es der Lebendige vermochte. Wenn es Sie interessiert, könnten wir in der Diskussion und dann auch vielleicht danach über diesen Standpunkt von Lacan sprechen. Das hat unter anderem zu tun mit der freudschen Theorie der Urhorde, also vom Urvater und dem Urvatermord und so weiter. Also der Urvater war sozusagen, nachdem er getötet wurde, wurde er zu Gott und so. Fängt in dieser freudschen Mythos die Kultur an, aber das ist ein weites Feld, das sprengt jetzt den Rahmen. Dieser unbewusste, extrem verinnerlichte Gott, der uns in das Korsett sexueller und politischer Korrektheiten zwängt, der uns gebietet, aus unseren Körpern schlanke und schöne Hochleistungsmaschinen zu machen, dieser selbe Gott verbietet es uns auch ernsthaft, und ernsthaft ist ein anderer Name für kritisch, über Religion zu reden. In Zeiten religiöser Nonchalance erscheint uns Religionskritik, eines der Leitmotive der Aufklärung in der Moderne, als überholt. Dass es so gekommen ist, hat nicht zuletzt mit einer eigentümlichen Dialektik der Aufklärung zu tun. Wenn ich jetzt von Aufklärung spreche, meine ich es nicht in diesem umfassenden Sinn, wie es Adorno und Horkheimer meinen, sondern wirklich Aufklärung im 18. Jahrhundert. Da gab es eine sehr spezifische Dialektik, in Bezug auf Religionskritik. Die Absage der von den Aufklärern formulierten Religionskritik am Absolutheitsanspruch der Religion mündete nicht etwa in die Freiheit von Religion, sondern in sogenannte Religionsfreiheit. Zitat: Niemand soll seinen Anschauungen selbst religiöser Art belangt werden, solange deren Äußerung nicht die öffentliche Ordnung stört. Also niemand soll für seine Anschauungen bestraft werden, solange diese Anschauungen nicht die öffentliche Ordnung stört, heißt es im Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, verabschiedet von der französischen Nationalversammlung wenige Wochen nach dem Sturm auf die Bastille, die 1789. Die Religionsfreiheit, die hier gemeint ist, ist die Freiheit des Einzelnen in religiösen Dingen, die selbstverständlich auch die Freiheit von Religion mit einschließt, also nicht unbedingt diese Freiheit von Religion heißen muss, aber auch mit einschließt. Aber im Begriff Religionsfreiheit scheint von Anfang an eine zweite dieser Vorstellung entgegengesetzte Bedeutung mitzuschwingen. Religionsfreiheit nicht als Freiheit des Einzelnen gegenüber der Religion, sondern als die Freiheit der Religion gegenüber dem Einzelnen. Das heißt, als Anrecht aller möglichen religiösen Überzeugungen, nicht nur auf Toleranz, sondern auf Respekt, auf Anerkennung und auf Achtung. Und unmerklich scheint es in den letzten 2,5 Jahrhunderten zu einer Akzentverschiebung gekommen zu sein. Von ersterer zu zweiterer Bedeutung. Von hier aus dem Anspruch aller möglichen religiösen Überzeugungen, nicht nur auf Toleranz, sondern auch auf Anerkennung und Achtung, ist es nicht weit zur heute vorherrschenden Tendenz, religiöse Überzeugungen aller Art sakrosankt zu stellen. Wenn Gott tot ist, ist jede Religion heilbar. Im April 2007 gab die deutsche Bundesregierung in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage die Anzahl der Moslems in Deutschland mit rund 3,4 Millionen. Als Moslems werden alle Migranten gezählt, die aus einem mehrheitlich muslimischen Land stammen, beziehungsweise alle deutschen Staatsbürger mit einem entsprechenden Migrationshintergrund, wie es mit einem sehr problematischen Begriff heute heißt. Die Existenz von aus mehrheitlich muslimischen Ländern stammenden Anhängern anderer Religionen beziehungsweise nicht religiösen Menschen geht in Deutschland also von Amts wegen negiert und verleugnet. In Österreich ist die Zählpraxis der Behörden nicht anders. Was dabei zusätzlich unter den Tisch fällt und noch weit mehr ins Gewicht fällt, ist Folgendes. Eine Untersuchung der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland ergab, dass über 60% aller in Deutschland lebenden Menschen, die sich selbst als Moslems bezeichnen, in Wahrheit nicht religiös sind. Die geben dann zugleich an, ich bin zwar Moslem, aber ich bin ungläubig. Ich bin zwar Moslem, aber ich bin Atheist. Ich bin zwar Moslem, aber ich bin nicht religiös. Ja? Wie immer uns das widersprüchlich und verrückt erscheinen mag, aber das sind die empirischen, sozusagen die Aussagen. Für diese Menschen hat die Selbstzuschreibung muslimisch offenbar eine rein ethnisch-kulturelle Dimension. In etwa so, also Vergleiche hinten natürlich hier besonders, aber in etwa so, wie wenn ein norddeutscher Atheist von sich selbst sagen würde, er sei von seiner Arbeitsethik her protestantisch. Religionsfreiheit bedeutet heute, dass sich die säkulare deutsche Bundesregierung die Freiheit nimmt, Nicht-Moslems, die aus islamischen Ländern stammen, sowie nicht-religiöse, ethnisch-kulturelle Moslems, zu islamisieren. Zwar auf der fiktiven Ebene der Statistik, aber mit handfesten religionspolitischen Folgen. Pullus regio, deus religio. Also wester Fürst, bester Glaube. Wie es schon 17 Jahrhundert. Religionsfreiheit hat die grundsätzliche Gleichheit aller religiösen Gemeinschaften vor dem Gesetz zur Voraussetzung. Seit der Aufklärung ein Grundprinzip demokratisch verfasster Gesellschaften, das auch dort gilt, wo einzelne Staaten wie England zum Beispiel eine bestimmte Religionsgemeinschaft institutionell bevorzugen. Ähnlich wie der Begriff Religionsfreiheit hat auch die Idee der Gleichheit aller Religionen vor dem Gesetz eine Wandlung bewirkt, hin zu einer neuen, in der heutigen Debatte dominierenden Parallelbedeutung. Die Vorstellung, dass man, wenn man so verschiedene Phänomene, wie zum Beispiel den Hudu-Kult und den Zen-Buddhismus mit der einen Etikette Religion versieht, dass man dann auch schon etwas über sie weiß. Nämlich, dass sie alle irgendwie gleich sind. Im dritten Kapitel von Alice im Wunderland findet auf Anregung des Dodo-Vogels ein Wettrennen statt. Das sogenannte Caucus-Rennen. Ich zitiere. Erst bezeichnete er die Bahn, also der Dodo-Vogel, die Bahn, eine Art Kreis. Und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3 fort gezählt, also 48 los, sondern sie fingen an zu laufen, wie es ihnen einfiel, hörten auf, wie es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt waren, rief der Dodo plötzlich, das Rennen ist aus. Und sie drängten sich um ihn, außer Atem, mit der Frage, aber wer hat gewonnen? Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten. Endlich sprach er, jeder hat gewonnen und alle sollen Preise haben. Ende des Zitats. Gerade wer, wie die Teilnehmer dieses Caucus-Rennen, über dessen Spielregeln, wie der einzelne zur Debatte stehende Religionen nichts weiß, weiß eines bestimmt, dass alle Religionen gewonnen haben, metaphorisch gesagt, und alle Preise verdienen. Eine Devise, die unter umgekehrten Vorzeichen ihre Gültigkeit noch verstärkt. Wenn eine Religion kritisiert wird, gebietet Religionsgleichheit, dass alle verloren haben und alle Schelte finden. In der beschriebenen Islamdiskussion kam diese verkehrte Dodo-Regel nach dem Auftritt des erwähnten Koran Zitierers umgehend zu anwenden. Den Koranzitierer wurden nacheinander Karl-Heinz Deschners Kriminalgeschichte des Christentums, das manche von Ihnen kennen, die Kreuzzüge und der Umstand entgegengehalten, dass ja auch vor allem das Alte Testament einen gewalttätigen und opferfordernden Gott kenne, was ja alles stimmt. Dieser Automatismus, der religionskritische Argumente verwendet, um Religionskritik im Kern zu ersticken, hat sich in der Islamdebatte als wirksames Instrument zur Aufrechterhaltung unartikulierter Rede verbote Bericht. Religionsgleichheit begegnet man übrigens nicht nur in Diskussionsrunden und Online-Foren im Westen. Auch im Islam, im sogenannten islamischen Raum, ist sie als unausgesprochenes Dogma weit verbreitet. Etwa bei den sogenannten islamischen Neudenkern im Iran, deren Hauptvertreter Abdelkarim Soroush gerne als islamischer Luther bezeichnet wird, verbunden mit der Vorstellung, man könne den Islam, weil eben alle Religionen irgendwie gleich sind, genauso wie das Christentum einer lutherischen Reformation unterziehen, um ihn mit der Moderne kompatibel zu machen. Fußnote dazu, dabei wird aber stillschweigend vorausgesetzt, dass diese Reformation eigentlich was ganz Gutes und Tolles und dass es tatsächlich das Christentum mit der Moderne irgendwie kompatibel gemacht hätte. Das ist ein weites Feld und das gibt es viele zu diskutieren und viele Fragen. Bei genauerem Hinsehen scheint die verkehrte Dodo-Regel, wird eine Religion gescholten, haben alle Religionen verloren, aber ausschließlich für den Islam zu gelten. Umgekehrt würde es niemanden einfallen, jede Kritik am Christentum damit zu kontern, dass auch der Islam verloren habe und Schelte verdiene. Diese Sonderstellung, die der Islam scheinbar vor allem in sogenannten liberalen und linken, in Anführungszeichen, Debatten des Westens genießt, hat mit einer Art Beißhemmung zu tun. Man will nicht zuletzt angesichts der erwähnten Hetze gegen Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern nicht dem Eurozentrismus das Wort reden und überheblich scheinen, indem man die eigene, in Anführungszeichen, über die fremde Kultur stellt. Das scheint nachvollziehbar. Problematisch dabei ist, dass nicht religiöse Liberale und Linke sich hier unversehens als doch irgendwie christlich zu outen scheinen. Ja? Denn gäbe es keine Identifizierung mit dem Christentum, wäre die Sorge, den Eindruck der eigenen Überheblichkeit ausgerechnet dadurch zu erwecken, dass man in den Verdacht kommt, das Christentum als dem Islam überlegen darzustellen, gegenstandslos. Und abgesehen davon, dass in einem solchen Diskurs der Schonung eine gehörige Portion Verachtung und Geringschätzung mitschwingt, nach dem Motto, ich schone dich, weil du schwach bist und die ganze Wahrheit nicht vertragen würdest, Ende des Zitats, stellt sich die Frage, inwieweit der sogenannte muslimische Andere unserer Schonung überhaupt bedarf. Denn möglicherweise sitzen wir, die wir unseren eigenen unbewussten Glauben verleugnen, einem weiteren Missverständnis auf, wenn wir auf der anderen Seite den traditionellen Moslem eine lückenlose Identifikation mit seinem Glauben zuschreiben. Wie mein Freund Robert Pfaller nachgewiesen hat, ist der direkte, unmittelbare Glaube, ja, der Bekenntnisglaube, so wie man dem Luther zuschreibt, hier stehe ich und kann nicht anders, kein traditionelles, sondern im Gegenteil ein modernes, also modern jetzt im weitesten Sinne, ein neuzeitliches Ding. Wohingegen der traditionelle, vormoderne Gläubige, der die Möglichkeit hat, seinen Glauben, zum Beispiel durch Rituale, aus sich gewissermaßen auszulagern, diesen Glauben keineswegs als etwas Unmittelbares erlebt, mit dem er identifiziert. Das dauert nicht mehr sehr lange. Die Abwehrmechanismen, die das Reden über den Islam zu unterbinden versuchen, erschöpfen sich nicht in diversen Anwendungen dieses Dodo-Prinzips. Am häufigsten werden kritische Äußerungen über den Islam, Sie kennen das mit der Formel, gekontert, den Islam gibt es nicht. Der wahrscheinlich häufigste Satz im deutschsprachigen Islam. Den Islam gibt es nicht, meint vordergründig, dass der Islam kein monolithisches Phänomen ist. Dass es verschiedene Lesarten des Islams gibt, dass Moslems, das ist so das klassische Beispiel gewesen bis vor einigen Jahren, in Bosnien einen liberaleren Islam leben als Moslems in Saudi-Arabien. Alles das stimmt natürlich, ja. Die sind falsch. Der Hinweis auf diese Selbstverständlichkeiten scheint die Ermahnung zu enthalten, nicht über den Islam zu reden, da der Begriff Islam zu allgemein und zu abstrakt ist. So weit, so richtig und eine harmlose Ermahnung möchte man meinen. Es stellt sich aber die Frage, ob es in unserer Sprache überhaupt Begriffe gibt, auf die eine solche Formel nicht zutrifft. Ja? Denn mit demselben Recht oder Unrecht, mit dem ich sagen kann, den Islam gibt es nicht, kann ich natürlich auch sagen, das Fahrrad, den Fisch, die Frau, den Mann, die Demokratie, whatever, gibt es nicht. So dass ich auch über alle diese Begriffe nicht reden dürfte. Das heißt, über überhaupt keine Begriffe. Mehr noch. dieses Verbot müsste nicht bloß für Begriffe, sondern auch für konkrete Personen oder für die Bezeichnung konkrete Personen oder Gegenstände gelten, sodass wir überhaupt aufhören müssten zu reden. Folge ich der Logik von dem Islam gibt es nicht, könnte ich auch über Freund Erwin und diese Semmel auf dem Teller, also müssen Sie sich jetzt imaginieren, nicht reden. Denn auch den Erwin gibt es nicht. In 10 Jahren wird der Erwin natürlich ein ganz oder ziemlich oder teilweise anderer sein, ganz zu schweigen von der Semmel in 10 Jahren. Um der Absurdität solcher Konsequenzen zu entkommen, könnte ein Verteidiger der Formel den Islam gibt es nicht argumentieren, naja, es ginge ja darum, über den Islam in differenzierter Weise zu reden. Man sollte eben nicht über den Islam reden, das sei nicht konkret genug, sondern zum Beispiel über den bosnischen Islam oder den saudi-arabischen Islam oder 100 andere Teilaspekte. In diesem Fall würde sich allerdings die Frage stellen, ob die Einheiten bosnischer Islam und saudi-arabischer Islam klein genug oder die Begriffe konkret genug sind. Es könnte ja auch sein, dass es den bosnischen Islam und den saudi-arabischen Islam natürlich nicht gibt, in dieser Logik, ne? Entscheidender ist aber, dass wir über die Begriffe bosnischer und saudi-arabischer Islam überhaupt nichts sagen können, solange wir über den Islam nichts wissen. Das heißt, solange wir nicht wissen, was diese beiden Varianten des Islams neben ihrer Unterschiedlichkeit gerade verbindet. Das ist ja für alle Dinge, die ich Ihnen da sage. Über den Islam müssen wir also erst recht reden, jenen allgemeineren Begriff, über den spezielleren Begriff, wie zum Beispiel bosnischer und saudi-arabischer Islam zugrunde liegt, über genau jenen, den Islam, den es angeblich nicht gibt. Und das Entscheidende ist, Vertreter der Formel den Islam gibt es nicht, sprechen übrigens unter bestimmten Umständen sehr wohl über den Islam. Ja? Wenn etwa in einem, ist mir schon x-mal begegnet, in einem Online-Forum der Satz auftaucht, ob der Satz jetzt stimmt oder nicht, ist zunächst wurscht, der Islam hat ein Problem, ein grundsätzliches Problem mit Demokratie, ja, behauptet ihn. Ja? Weil Islam Unterwerfung unter den Willen Allahs bedeutet, wohingegen Demokratie auf der Souveränität des Volkswillens gründen sollte. Ja, das ist eine Behauptung. Dann wird früher oder später jemand antworten, den Islam gibt es nicht. Um dann vielleicht in einem anderen Posting zu sagen, der Islam lässt sich auch liberal interpretieren. Oder der Islam ist eine tolerante Religion. Das hat sich während der islamischen Herrschaft über Spanien gezeigt und ähnlich. Diese selektive Anwendungspraxis weist den Islam gibt es nicht als klassische Abwehrformel aus, die nur dann in Stellung gebracht wird, wenn es gilt, Kritik am Islam zu unterbinden, niemals, wenn positive Aspekte des Islam zur Sprache kommen. Genauso zielgerichtet und für ihre eigene Zielgerichtetheit blind, verfährt die andere Abwehrformel der Islamdebatte, das hat ja mit dem Islam nichts zu tun. Auch sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn es um negative beziehungsweise als negativ empfundene Aspekte des Islams, etwa in Debatten über die Stellung der Frau. Die Stellung der Frau im Islam habe überhaupt nichts mit dem Islam zu tun, also das habe ich oft schon gehört, das klingt jetzt völlig abstrus, aber das wird immer wieder gesagt, sinngemäß oder wörtlich. Noch einmal, die Stellung der Frau im Islam habe überhaupt nichts mit dem Islam zu tun, so ein gängiges feministisches, in drei Anführungszeichen, Argument, sehr wohl aber und sehr viel mit dem Patriarchat. Interessant wäre an dieser Stelle der Einwand, das Patriarchat gibt es nicht. Ich habe einmal, also um dieses Argument, dieser Silvesternacht in Köln, ja, gab es im Spiegel ein Streitgespräch zwischen der Alice Schwarzer und einer jüngeren Feministin. Ich habe einfach nur gesehen, den Titel, ich habe gewusst, es kommt in diesem Interview, ich habe es einem Freund gesagt, ich habe es doch nicht gelesen, da kommt ganz sicher irgendeiner von diesen beiden Damen und wird sagen, das hat mit dem Islam zu tun, das ist das Patriarchat und kann genau das fahren. Ne? Darüber können wir vielleicht dann auch diskutieren, warum das völlig abstrus ist, weil das Patriarchat einfach patriarchalisch ist eine Eigenschaft. Das ist so, wie wenn ich sage, die Eva ist fleißig, das hat aber mit der Eva nichts zu tun, sondern mit dem Fleiß. Ja? Also genauso sinnvoll ist die Sache mit dem Patriarchat. Ne? Also das Patriarchat ist ja keine Einrichtung, kein Verein, keine Partei, keine Bildungswerkstatt, die eine Adresse hat und ein Konto und eine Einrichtung, sondern das ist eine Eigenschaft. Ja, es kann jemand patriarchalisch gesinnt sein, sexistisch sein, keine Ahnung, demokratisch. Der Islam hingegen ist eine sehr festgefügte, es gibt natürlich verschiedene, klar, Konfessionen und so, aber da gibt es sozusagen ein Statut, da gibt es eine Scharia, den Koran, die Sunna, die Hadith, das ist was viel, viel, viel konkreteres, ja, als das Patriarchat. Dennoch bevorzugen viele Menschen, aus welchem Grund auch immer, darüber haben wir dann diskutiert, zu sagen, nein, das ist nicht der Islam, das ist das Patriarchat. Ja, dazu sagen, okay, der Islam könnte man nicht postulieren, das sage ich nur, ist vielleicht, hat vielleicht auch, ähnlich wie auch das Judentum und das Christentum, ist patriarchalisch, ja, darüber kann man natürlich reden, ja, aber deshalb wird der Ganze sozusagen, ist nicht ausgelagert in sozusagen, in den Verein für Patriarchat und der Islam ist sozusagen aus dem Schneider, sondern es ist einfach eine Eigenschaft, die man einer, in dem Fall einer Glaubenslehre zuschreibt oder nicht zuschreibt. Okay. Und auch hier gilt es, die Formel, das hat ja mit dem Islam nichts zu tun, ihre Gültigkeit in anderen positiven Zusammenhängen auf einmal verliert. Ja? Wenn zum Beispiel vom mittelalterlichen Transfer antiken Wissens durch die islamische Wissenschaft, in Anführungszeichen, nach Europa geredet, ja? Dann hat dieser Transfer auf einmal alles mit dem Islam zu tun und es würde niemandem einfallen zu sagen, ja, das hat ja mit dem Islam nichts zu tun. Was aber verwundert. Nicht bloß, weil es sich hier um den Transfer antiken, also altgriechischen und eben nicht islamischen Wissens handelt, zu bezweifeln ist auch die Charakterisierung der Träger dieses Transfers, wenn sie sich damit ein bisschen beschäftigen, als islamisch. Jemanden wie zum Beispiel den iranischen Philosophen und Naturwissenschaftler Zacharias Razes islamisch zu nennen, ist genauso sinnvoll oder absurd wie die Bezeichnung von Marx oder Freud oder Nietzsche als christliche Denker. Ja? Razes war zwar Theist, aber kein Moslem. Er lehnte das Konzept der göttlichen Offenbarung gänzlich ab. Andere, für diesen Zusammenhang wichtige Denker wie Avicenna oder Farabi waren zwar Moslem, ob ihr Beitrag zum besagten Kulturtransfer antiken Wissens mit dem Islam zu tun hatte, darf bezweifelt. Beide versuchen die antike Philosophie mit den Lehren des Islams in Einklang zu bringen. Vergebens, wie der in diesem Fall zu Recht als islamisch zu bezeichnende Denker Al-Ghazali in seiner Destructio Philosophorum, also ein ziemlich massiver Zerstörung der Philosophen, hat ein sehr wirkungsmächtiges Werk. Also es hat tatsächlich in gewisser Weise zur Zerstörung der Philosophie geführt in vielen islamisch geprägten Gesellschaften. Also wie Ghazali mit nachvollziehbaren Argumenten darlegt. Das ist ein sehr orthodoxer Denker, der diesen Leuten, die versucht haben, den Islam irgendwie mit der antiken Philosophie in Einklang zu bringen, mit nachvollziehbaren Argumenten nachweist, dass sie vom Islam abgefunden haben. Während sie also Phänomene, bei denen es zumindest fraglich ist, ob sie mit dem Islam zu tun haben oder hatten, wie dieser mittelalterliche Kulturtransfer, mühelos den Islam einverleiben, behaupten Vertreter der Formel, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Auf der anderen Seite, dass die Stellung der Frau im Islam habe nichts mit dem Islam zu tun. Von solchen Abwehrformeln geht gerade wegen ihrer Absurdität eine hypnotische Kraft, die für das Offensichtliche blind macht und den Diskurs über den Islam, wo sie ihn nicht gänzlich verunmöglicht, lahmlegt. Der letzte Satz. Die Notwendigkeit, über den Islam zu reden, bedarf keiner Begründung. Die Bedingungen der Unmöglichkeit, dieses Redens zu analysieren, wie ich es gerade versucht habe, ist die Bedingung seiner Möglichkeit. Vielen Dank.
Clementinitus.org